Ja, herzlich willkommen zu meiner, also mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting Keynote der Opti Summer School 2024. Einmal im Jahr veranstaltet die Firma, für die ich verantwortlich bin, eine Gründungsveranstaltung. 100 Gründer kommen da zusammen und diese 100 Gründer, die kasernieren wir sozusagen ein in Damp an der Ostsee und zwar für eine ganze Woche. Anreise ist Sonntag, Abreise ist ab Samstagmittag die Woche darauf. Ja, und zu dieser Opti Summer School, da habe ich mir das sozusagen zum Ritual gemacht, mir eine Keynote zu überlegen. Ich suche mir Punkte raus, über die man meines Erachtens nicht genug spricht oder wo man gegebenenfalls ein falsches Narrativ sich bedient oder wo man ja sozusagen etwas Fehlerhaftes reininterpretiert. Und dann versuche ich, diese Sachen so ein bisschen aufzudröseln. Und in diesem Jahr habe ich mir das Thema Unternehmertum geschnappt. Und hier nicht den Punkt Mindset und dergleichen, worüber man ja so gerne spricht, über Themen wie, hast du das richtige Mindset, Unternehmer zu sein, oder du musst dies machen und du musst vor allen Dingen das machen und nicht zu vergessen, solltest du in jedem Fall die drei besonderen Eigenschaften haben und diese fünf Kurse besuchen. Also genau so etwas wollte ich nicht machen. Und da habe ich mir zwei Punkte geschnappt, die einfach völlig unterentwickelt daliegen. Und das eine ist Arbeit und Kapital. Das habe ich als einen Punkt zusammengefasst. Alter, Arbeit und Kapital. Da gehe ich auf Themen ein, die in diesem Dreieck einen Zusammenhang bilden, den man aber für sich sehr gut nutzen kann. Der zweite Punkt ist Bürokratie. Auch hier versuche ich aufzuschlüsseln, wie wir dieses Thema eigentlich als Unternehmer ja verstehen, interpretieren und auch für uns nutzen wollen. Also, es ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, wo ich immer eine einzige Keynote vorbereite und die halte und die auch sonst nicht mehr halte. Insofern ist es die einzige Chance für euch, wenn ihr nicht Teilnehmer an der Summer School wart, euch eben diese Keynote anzuhören. Und wenn jemand das Skript will oder meine Folien, kann er die auch gerne bei mir anfordern. henrizi@opti-hc.de. Gleichermaßen möchte ich auf die kommende Summer School im Jahr 2025 hinweisen. Die beginnt am 7.7. und geht bis zum 12.7. Und auch hier sind wieder 6 Tage erstklassige Workshops zu allen relevanten Themen der Praxis, Gründung. Dann haben wir ein tolles Freizeitprogramm und wirklich, wir haben es jetzt 11 Jahre veranstaltet und es war fast immer Spitzenwetter. Nächstes Jahr haben wir, und wir haben es diese Woche erst besprochen, da haben wir die Änderungen so besprochen, wie ich es immer mache, nach zum Event schreiben wir alles zusammen, was war gut, was war nicht gut, was war das Feedback, was sollten wir in der Vorbereitung während des Events und nach dem Event besser machen. Und da haben wir uns entschieden, nächstes Jahr eine Sundowner-Schleikreuzfahrt am Freitagabend zu machen. Das heißt, wir buchen hier so ein kleines Kreuzfahrtschiff, gehen dann mit allen Teilnehmern rauf, haben das nur für uns exklusiv. Und dann gibt es dann erstmal über die schönen Verschlängelungen des einzigen Fjords in Deutschland, der Schlei, fahren wir da lang. Und abends machen wir mit DJ und Dinner, machen wir da nochmal eine gehörige Abschlusssause. Das haben wir uns überlegt. Aber unabhängig davon, das ist sozusagen unsere Signature-Veranstaltung hier, auf die bin ich in besonderer Weise stolz, weil es viel, viel Kraft gekostet hat, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Im ersten Jahr, das war glaube ich 2013 oder 2014, wollten wir eine Klasse zusammen haben mit 16 Leuten. Ne? Gute Klassengröße, 16 Personen. Und dann haben wir das Programm aufgestellt für eine Woche, haben wir ein Hotel gebucht, haben wir Veranstaltungsräume gebucht und haben gesagt, so pass auf. Wir geben Stipendien raus, denn das ist ja wichtig, so kurz vor der Gründung die Leute einzukasernieren, denen die wichtigsten Sachen beizubringen. Wenn sie überzeugt sind von unserer Kompetenz, dann werden wir sie ja in ihrem Praxisleben wahrscheinlich begleiten dürfen. Na, und das muss vielleicht nicht jetzt sein, sondern in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Das heißt, unser Horizont dort war durchaus sehr langfristig angelegt und wir wollten sozusagen das Verständnis des Partners, also wir als Opti, als Partner zu unseren jungen Gründern, wollten wir da irgendwie so ein bisschen zementieren. So, das war so der romantische Gedanke. Und dann fing es an, dass wir geschaut haben, wie finden wir eigentlich die Teilnehmer. Und wir haben, ich glaube, eine Anzeige geschaltet, wir haben eine Postwurfsendung gemacht an so ein paar Zahnarztpraxen, nochmal ein Mailing rausgeschickt. Ja, und wir hatten, glaube ich, eine oder zwei oder drei Anmeldungen. Also es war ein komplettes Desaster, ja. dann fing es an, ja, okay, das will wohl keiner haben. Dann gingen wir weiter und haben gesagt, okay, jetzt haben wir alles gebucht, wir müssen wenigstens die eine Klasse vollkriegen. Und dann hat man den noch angesprochen und die noch angesprochen, willst du nicht für ein Vollstipendium hier vorbeikommen? Das war schon nah dran am Betteln. Ja, und eigentlich ist das aber auch eine gute Lehre des Unternehmertums, denn im ersten Jahr haben wir gerade so die Klasse hinbekommen, im zweiten Jahr war das schon kein Problem mehr, weil ich rumgesprochen habe, dass da eine gute Leistung geliefert wird. Dann kamen dann schon im zweiten Jahr, glaube ich, 2 Klassen oder 3 Klassen zusammen. Dann waren wir schon 30 oder 40 Leute und im Prinzip alle über Empfehlungen. Und ich würde sagen, ab dem 5. oder 6. Jahr sind wir immer auf 100 Leute gegangen. Haben wir immer 6 Klassen genommen. 6 mal 16 sind wir so bei 96 Teilnehmern. Was in 1, 2 Klassen haben wir nochmal einen Teilnehmer mehr. Das heißt, wir haben da wirklich eine tolle Veranstaltung, haben so 350 bis 400 Bewerbungen auf die Veranstaltung, können uns die Stipendien auch schon so ein bisschen aussuchen, die wir gerne vergeben wollen. Jedes Stipendium hat einen Wert von ca. 2000 Euro. Wir haben da nur eine kleine Schutzgebühr mittlerweile für einen Teilnehmer rauf von unter 250 Euro in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, es ist wirklich günstig für diese ganze Woche an Wissen zu gelangen und vor allen Dingen sich vernetzen mit A, den anderen Teilnehmern, weil man die auch richtig gut kennenlernt. Aber vielleicht ist noch wichtiger, die besten Leute in der Branche kennenzulernen. Wir haben die besten Steuerberater zugegen, wir haben die besten Anwälte zugegen, wir haben die aus unserer Sicht besten Firmen zugegen, die einem wirklich helfen können, einen bei der Gründung zu begleiten und natürlich wir auch. Also erkundigt euch doch mal, wenn es für euch von Interesse sein sollte, ihr vor der Gründung stehen solltet, sozusagen 1, 2 Jahre davor, dann ist das sicherlich eine interessante Veranstaltung, stark subventioniert. Und weil ich hier der Host bin und ihr mir schon so lange hier zuhört und treue Hörer seid, schreibt mir doch einfach, wenn es für euch von Interesse ist, dann kann ich euch vielleicht an der Tür so ein bisschen vorbeiführen beziehungsweise in der Schlange ein bisschen nach vorne geleiten. Das für meine treuen Hörer und Hörer. Rinnen. Aber jetzt lange genug von mir und lange genug von dem Drumherum. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei meiner Keynote auf der Opti Summer School im Jahre 2024 zum Thema Unternehmertum. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wunderbar. Dann lass uns doch mal anfangen. Und zwar, anders als die 10 Jahre zuvor, mache ich nicht am ersten Tag die Keynote, sondern am letzten Tag oder am vorletzten Tag. Und ich freue mich da auch schon sehr drauf, sozusagen. Bisher haben sie mir es nicht zugetraut, das so zu machen. Da haben sie gesagt, okay, Christian, am ersten Tag. Und wenn du es da verreist, dann können wir noch mit genug Leuten es irgendwie gut machen und wieder aufholen. Und jetzt trauen Sie mir es zu, dass ich es nicht mehr zerreißen kann oder dass ihr dann nicht direkt danach abfahrt. Und ich möchte so ein paar Punkte zusammenführen. Heute, ich denke mir immer, welchen Schwerpunkt kann man setzen? Und dann schreibe ich mir Sachen zusammen, dann suche ich mir Statistiken raus und die sammle ich. Und dann so in der Woche davor oder in dieser Woche schreibe ich das dann zusammen. Das heißt, ich habe es diese Woche zusammengeschrieben. Und den Schwerpunkt, den ich eigentlich dieses Jahr gerne setzen möchte, ist Unternehmertum. Und zwar nicht in dem Sinne, wie man ihnen so oft begegnet aus meiner Sicht, dass sehr viel über Mindset gesprochen wird und die richtige Haltung hier und über Kohlenlaufe da und alle, die sich so toll fühlen und in Dubai wohnen und sagen, du musst nur dieses Buch lesen und dann hier musst du nur das anlegen. Ich will einen ganz anderen Schwerpunkt setzen. Ich möchte mich da mit 2 Punkten euch annähern, die euch möglicherweise auch direkt betreffen und berühren werden. Und zwar habe ich mir ausgedacht, dass wir anfangen mit einer großen Erkenntnis über Alter, Arbeit und Kapital. Da möchte ich mit euch drüber sprechen. Der 2. Punkt, den habe ich genannt, die Ernüchterung. Da über die Bürokratie möchte ich sprechen. Also ganz bodenständige Themen. Und dann möchte ich meinen persönlichen Rückblick zusammenfassen und da die Dinge nennen, die mir wirklich geholfen haben. Und da, wo ich sage, hätte ich sie früher gewusst, hätte es mir noch viel mehr geholfen. Oder es war ein ganz schöner Weg und ganz schön teuer, bis ich dahin gekommen bin. Fangen wir mal mit der Ungleichheit im System an. Also ein Blick auf Alter, Arbeit und Kapital oder was Karl Marx schon wusste. Und da stelle ich mir das Bild vor von Donald Trump und Joe Biden, zwei alternden Kandidaten für das künftige, für die 52. Periode des Präsidentenamtes. Der eine ist 81, der andere 78. Und da frage ich mich, und nicht nur ich mich, ich glaube, viele fragen sich, was ist eigentlich hier in der Welt passiert? Haben wir keine besseren Kandidaten, die uns repräsentieren können? Die Probleme, die wir in Zukunft in irgendeiner Art und Weise begegnen werden oder die wir sehen, dass wir dafür Vertreter haben, die diese Probleme auch noch selber auslöffeln müssen? Da dachte ich mir, Mensch, durch diese ganze Sache in den letzten Jahren, durch dieses ganze politisch Korrekte, haben wir die Altersdiskriminierung vergessen. Wir diskriminieren nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein Problem, das ist ein handfestes Problem. Denn nicht wir sind altersdiskriminierend, sondern die Biologie ist es. Und das führt zu ganz sonderlichen Dingen. Schauen wir uns mal an, was im US-Kongress passiert ist. Das ist das Durchschnittsalter seit 1789. Jahrelang wurde es immer so vertreten zwischen Durchschnittsalter 45, 55, irgendwann 60. Mittlerweile ist das Durchschnittsalter bei 65 Jahren von den Volksvertretern. Schauen wir uns mal an, wie das bei uns in Deutschland aussieht. Das ist ein bisschen unscharf, aber hier sehen wir Deutsche älter als 60 Jahre und Deutsche jünger als 30 Jahre. Das heißt, wir gehen in einen riesen Gap rein, was die sozusagen Bevölkerungsartentwicklung, das heißt gemäß, also anhand des Alters, was da auf uns zukommt und was da passiert. Und da komme ich zu einem Punkt, den muss ich vorschieben, den muss ich einschieben, um danach auf meinen Hauptpunkt zu kommen, den Lebenszyklus. Alles auf der Welt unterliegt einem Zyklus, einem sogenannten Lebenszyklus. Die Coca-Cola-Dose, Ostseebadampf, ich, Aspirin, jedes Medikament, aber auch Gras, ein Haus, jede Brücke und jede Schule. Auf eine Zahnarztpraxis bezogen, und diese Maske kann man auf alles anlegen, irgendwo lässt man sich mit 35 nieder. Man geht in eine Gründungsphase rein. Diese Gründungsphase ist eine sehr wertvolle Phase im Leben eines jeden Tieres, eines jeden Menschen, aber auch einer jeden Zahnarztpraxis. Und zwar macht man hier Fehler. Man hat Mut. Man hat nicht so viel Angst. Man sieht das Risiko nicht. Und das ist herausragend. Dafür muss man jung sein. Um nicht so viel Risiko zu sehen, muss man jung sein. Anfang 20, man fährt auf der Autobahn, man hat kein großes Risikoempfinden. Mitte 40 und älter, man sieht nur noch Risiko. In jeder Situation des Lebens, je älter man wird, desto mehr risikoavers ist man. Das heißt, versucht Risiko zu vermeiden und versucht Sicherheit zu gewinnen. Die Gründungsphase ist wichtig, dass man ein Risiko eingeht. Man macht Fehler, man wächst aber auch sehr schnell, man wird schnell besser, man hat einen unglaublichen Lerneffekt. Irgendwann tritt man über in die Wachstumsphase. Die Wachstumsphase ist charakterisiert dadurch, dass man langsam aus den Fehlern gelernt hat. Man vermeidet die Fehler, man reduziert sie. In dieser Wachstumsphase, das ist gemeinhin, sind das so die besten Phasen einer Praxis oder einer Art, einer Gattung, die man so haben kann. Hohes Wachstum, hohe Gewinne auf eine Zahnarztpraxis bezogen, hohe Investitionen. Alles hoch, nichts niedrig. Dann gibt es hier so ein bisschen den Tipping Point, wenn es in die Cash-Cow-Phase übergeht. Das geht so ein bisschen so ja, kurz vor dem 50. Lebensjahr des Inhabers, der Inhaberin los und bleibt bis, ja, vielleicht bis zum 55. Lebensjahr. Die bleibt so knapp 8 bis 10 Jahre. Und das ist die Phase, in der auf der einen Seite nicht mehr investiert wird oder nicht mehr viel investiert wird. Auf der anderen Seite kann man sich ja dann relativ gut ausrechnen, wenn ich bestehende Umsätze habe, wenn ich nicht mehr viel investiere, was passiert dann mit meiner Praxis? Ich mache relativ hohe Gewinne und ich hole mir da wahnsinnig viele Gewinne raus. Ich habe ein sehr, sehr gutes Leben. Dazu kommen auch noch zwei sozioökonomische Faktoren. Zum einen, wenn ich ungefähr 50, 55 bin, als Inhaber der Praxis, mein durchschnittlicher Patientenstamm ist in der Regel so 2 bis 3 bis 5 Jahre jünger als der Inhaber, dann habe ich eine Alterskohorte, die auf der einen Seite in einer Phase des Lebens ist, wo sie nie mehr verdienen wird. Die nächste Phase ist die Rente, da kriegt man weniger Geld. Davor die Phasen sind alles noch so Aufstiegsphasen. Das heißt, ich habe Leute, die das höchste zur Verfügung stehende Einkommen aller Zeiten haben. Auf der anderen Seite haben sie tatsächlich relativ gesehen geringe Kosten. Sollten sie Kinder haben, sind die Kinder dann langsam aus dem Haus. Sollten sie ein Haus haben, ist das Haus langsam abbezahlt.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de.
So, also die zwei größten Kostenpunkte eines Menschen sind aus dem Leben raus. Das ist die Phase, das sind eure Patienten, genau in dieser Phase. In dieser Phase kann man sehr viel machen, kann man unglaublich viel verdienen. Wir haben nur aufgehört, aus irgendwelchen Gründen in Deutschland ab 50 noch in die Zahnarztpraxen zu investieren. Dazu komme ich aber später noch. Irgendwann geht es dann über in die Degenerationsphase und da endet der Lebenszyklus und da vergeht es langsam. Da wird dann nicht mehr viel gemacht. Die Rendite der Praxis geht runter von 30 auf 20 auf 10% und irgendwann zergeht diese Praxis, um dann hoffentlich wieder neu zu entstehen. Das als kleiner, eingeschobener, ja, sozusagen Wissensexkurs. Jetzt kommen wir dahin, dass ich so langsam auf meine Punkte komme, die ich damit adressieren möchte. Auf der einen Seite, die Happiness-Kurve ist immer so ein Smile. Das haben bestimmt einige von euch schon mal gesehen. Und zwar, man hat in der Jugend bis ungefähr 20 hat man eine sehr hohe Happiness und da geht es um das Leben, geht sie im Durchschnitt runter, um sie dann zum Ende des Lebens wieder hochzugehen. Also die Happiness-Kurve der Menschen ist immer so. Das heißt, die meisten befinden sich, ob sie es jetzt so sich im Bench sehen oder nicht, man sieht es ja immer nur aus sich selber raus, wir befinden uns dann wahrscheinlich so hier. Ne? Das heißt, man geht dadurch. Hier sind viele Dinge, die da passieren. Auf der anderen Seite, wenn man das Glück, und da hat uns Daniel Kahnemann, einige haben ja sicherlich seine Bücher gelesen, Schnelles Denken, Langsames Denken und so weiter, der hat das mal ausgerechnet, als Nobelpreisträger, ist vor einigen Monaten gestorben, der hat das mal ausgerechnet, wenn man jetzt sagt, Geld macht glücklich oder Geld macht nicht glücklich, dann hat er das auch auf eine Linie gelegt, hat das untersucht und hat geschaut, wie sehr macht Geld eigentlich glücklich. Und da ist auch rausgekommen, dass ungefähr so, man sieht es ja hier, so ungefähr bei 300.000 Euro das Maximale an Glück erreicht ist. Höher geht's nicht mehr. Ob man 10 Milliarden hat, 100 Milliarden hat, das geht sogar runter. Das heißt, auf der einen Seite sieht man, in Bezug auf das Alter gibt es eine Kurve, aber es gibt auch in Bezug auf das Geld eine Kurve. Und jetzt wird es langsam spannend. Wo kommt das Geld eigentlich her? stellen wir mal gegenüber, bei den unteren 80% haben wir ja 79% des Geldes aus dem Einkommen, also das heißt aus dem, was ich mit Arbeit verdiene, und 21% aus Besitz, aus Aktien oder aus einer Vermietung oder so. Bei den Top 0,01% habe ich 7% aus Einkommen und 93% aus Besitz. Bei den Niedrigeinkommen, also diejenigen, die sehr niedrig verdienen, der Bauarbeiter, wie auch immer die Pizzaboten der Welt, die haben ungefähr 25% Steuerbelastung. Die höheren Einkommen, die Facharbeitseinkommen haben 40% Steuerbelastung. Und die Gesamtsteuerbelastung, wenn man das zusammennimmt, aus denjenigen, die sehr viel Besitz haben, da geht man davon aus, dass das zwischen 8% und 10% ist. Aber genaue Daten gibt es dafür nicht. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie jetzt, und das ist jetzt für Deutschland, habe ich nichts gefunden, aber es ist hier ähnlich. Gehen wir mal auf die westlichen, entwickelten Demokratien zu sprechen. Wie viele Ausnahmen werden genutzt, je nachdem, wie viel ich verdiene? Wenn ich ungefähr 100.000 verdiene, nehme ich dann 2% der Ausnahmen in Anspruch. Verdiene ich 10 Millionen und mehr, nehme ich 54% der Ausnahmen für meine Versteuerung in Anspruch. Und der letzte Punkt zu dieser Folie ist, dass im amerikanischen Steuersystem, also sowas wie, wenn die Finanzbeamten sozusagen die Steuererklärung prüfen, auch im letzten Haushaltsausschuss der USA hat man das gesehen, was war der Kompromiss für den Haushalt? Der Kompromiss für den Haushalt, der da erarbeitet wurde, waren verschiedene Sachen. Die Demokraten haben das durchbekommen, die Republikaner haben das durchbekommen. Aber ein wesentlicher Punkt war das, es werden Leute bei den Steuerprüfern in den Finanzbehörden abgebaut. Und wir sehen, 1960 konnten noch 3,5% aller Steuerbescheide geprüft werden. Mittlerweile sind es bei 0,x% der Sachen, die dort noch geprüft werden können. Das korreliert sehr, sehr gut mit der finalen Linie. Von den 60ern an betrachtet, das ist die Steuern auf Arbeit, haben wir die Steuern auf Arbeiten sind immer hochgegangen und die Steuern auf Kapital sind auf die Jahre immer runtergegangen. Das führt mich dahin, so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen. Was ist Unternehmertum eigentlich? Unternehmertum ist eine Kombination aus Arbeit und Kapital. Das heißt, wir alle hier in unserer Demokratie haben die Möglichkeit, das miteinander zu kombinieren. Ihr habt die Möglichkeit, das System hat es für euch vorgesehen, dass ihr qua Status als Freiberufler selbstständig arbeiten könnt. Ihr habt das Beste aus beiden Welten. Ihr habt einmal habt ihr das, aber ihr habt auch das. Aber das führt auch zu einem Problem. Dadurch, dass wir das kombinieren können, haben wir ein Produktivitätsdilemma bekommen. Erinnert euch an die erste Folie oder den Lebenszyklus. Wir gehen irgendwann aus der Wachstumsphase über in die Cash-Cow-Phase, gehen wir über in die Degenerationsphase. Dadurch, dass ich mein Einkommen habe und mein Einkommen aus der Praxis und gleichzeitig mich dazu entschieden habe, nicht mehr zu investieren, produziere ich so etwas in Deutschland, binde sehr, sehr viel Kapital, binde sehr, sehr viel Mitarbeiter und Behandler. In Deutschland schließen jeden Tag 2 Praxen. Im Prinzip sind das mindestens 100% zu wenig. Es sollten eigentlich 4 oder 5 schließen. Die Investitionsquote ist aber auch nicht überall so niedrig. Nein, in den USA und China, jetzt mal die ganz großen Länder mal als Bench zu uns, da ist sie bei 40%. Wir haben eine Investitionsquote von 20%. Die Hälfte von den anderen Ländern. Die Insolvenzen, oft in dieser Woche durch gesprochen, wir kommen irgendwie von einer relativ gesunden Insolvenzquote von vielleicht 70, 80, 100, so in den 2010er Jahren. Die wurden immer mehr abgebaut und wir haben jetzt eine Insolvenzquote, also prozentual, von 0,2 von ungefähr 30 Insolvenzen bei den Zahnarztpraxen. Wir sehen die Unternehmensinsolvenzen. Ja, wir haben immer Unternehmensinsolvenzen, die gehen auch alle runter. Aber das ist auch unser Sozialstaat. Es wird halt sehr, sehr viel gepuffert. Es wird sehr, sehr viel geblockt, dass halt nichts vergehen kann. Es wird irgendwo, wenn wir eine Corona-Krise haben, wird Galeria Kaufhof zum dritten Mal gerettet, TUI wird gerettet, Lufthansa. Was davon gut ist, kann jeder selbst beurteilen. Ob es sinnvoll ist, etwas Systemrelevantes vielleicht wie die einzige Luftgesellschaft in Deutschland zu retten, mag sein. Das wage ich nicht zu beurteilen. Aber ich kann beurteilen, dass es alles, was eine wesentliche, unnatürliche Lebensverlängerung ist, dass das sehr, sehr schwierig ist. Es kann ein Riesenvorteil für euch sein. Eine Zahnarztpraxis kann eigentlich nicht so richtig pleite gehen. Die verdient zu viel. Der geht zu gut. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr nicht nur euren Ausschnitt von euch seht, sondern die 42.000 Praxen, die wir in Deutschland haben, dann ist das ein Problem. Die binden Mitarbeiter. Die können die Patienten, die wir alle haben, nicht produktiv genug behandeln. Die Zahnärzte sind die einzige Facharztgruppe in Deutschland, die seit 2012 keinen Produktivitätszuwachs zu verzeichnen hat. Noch nicht mal ein Stillstand. Nein, es ist die einzige, die sogar in der Produktivität gesunken ist. Hausarztpraxen sind gestiegen. Alle anderen Durchschnittspraxen in Deutschland im Durchschnitt genommen sind auch in der Produktivität gestiegen. Nur die Zahnarztpraxen sind nicht gestiegen. Also, durch den starken Renditepuffer haben wir kaum Insolvenzen. Das führt aber auch zu einer gewissen Trägheit, zu einer gewissen unproduktiven Herangehensweise, zu einer fehlenden Digitalisierung, zu einer Überdramatisierung von Einschnitten. Schauen wir uns doch mal die Landwirtschaft in Deutschland an. Solange ich die Landwirtschaft beobachte, meine Eltern sind Landwirte, ich erlebe es vom Frühstück und Abendbrot an, die haben immer nur gejammert. Landwirte jammern immer, jeden Tag. Und wenn ich in die Unterlagen meiner Eltern gucke, dann sehe ich nur, dass es eigentlich jedes Jahr besser aussieht. Aber es wird jeden Tag mehr gejammert. Was können wir dagegen tun? Das heißt, das sind so ein bisschen die Flanken für euch, für die zukünftige Tätigkeit. Die Qualifikation der Mitarbeiter erhöhen. Es sind nur 10% aller Mitarbeiter aufstiegsfortgebildet. Wir haben 230.000 ZFAs in Deutschland und ungefähr 22.000 haben eine Aufstiegsfortbildung. Die anderen 210.000 sind klassische Zweitverdiener in ihrem eigenen Haushalt und stehen uns mit Sicherheit nicht langfristig in Vollzeit zur Verfügung. Nächste Problem. Die Investitionsquote ist bei uns in der Zahnarztpraxis auch nur bis zum 50. Lebensjahr ungefähr bei 20%. Danach geht sie runter. Die muss auf jeden Fall gleich bleiben. Die darf schon nicht noch mal weiter runtergehen. Die Digitalisierung von Prozessen muss voranschreiten. Zum Beispiel im Wareneinkauf. Man nutzt verschiedene Tools, um irgendwo noch mal die günstigsten Einmalhandschuhe zu finden. Schön und gut. Aber 18% aller Dinge, die eine Zahnarztpraxis kauft, überschreiten das Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn eine Zahnarztpraxis 30% Rendite hat, wenn wir sagen, ungefähr 6% der Zahnarztpraxis insgesamt sind die Kosten fürs Material, dann kann man sich bei 18% ungefähr ausrechnen, wie viel Prozent ich mehr Umsatz machen muss, um nachher zum Beispiel 1 oder 2% mehr Rendite zu machen. Oder ich kann einfach versuchen, diese 18% einzusparen und habe automatisch meine 2% mehr Rendite. Die Auslagerung von Prozessen, in denen man nicht gut ist, das führt zur Produktivitätssteigerung und Fokus auf Dinge, die umsatzrelevant sind. Für euch zusammengefasst, Unternehmertum bedeutet Arbeit plus Kapital. Ihr werdet sozusagen verdienen durch eure Arbeit und ihr werdet gleichzeitig zu Ownern, Earners and Owners. Und das muss man sich bewusst werden. Und ich glaube immer, wenn ich mit Leuten spreche, auch auf der Radtour oder auch nebenher, ich glaube, dass es nicht allen bewusst ist, wie mächtig diese Symbiose ist. A, das Steuersystem privilegiert es unglaublich, wenn man Unternehmer ist. Und zweitens, wenn ihr nicht aufhört zu investieren, habt ihr ein Unternehmen, das ewig seinen Wert behält. Ich habe mein ganzes Leben noch nicht eine Zahnarztpraxis gesehen, die weiter investiert hat, die ihre Zahnarztpraxis A nicht verkaufen konnte und B nicht sogar zu einem sehr guten Preis verkaufen konnte. Es sind immer nur die Praxen, die irgendwann mal haben aufgehört, die strugglen, die sagen, kauft mir eh keiner mehr ab. Und jeder von euch hat diese Praxen gesehen oder kennt sie. Die will auch keiner. Mir kann keiner erzählen, dass eine gut durchinvestierte Praxis, die auf dem neuesten Stand der Technik ist, die ihre 800.000 bis 1,5 Millionen Gewinn macht, dass die keinen Nachfolger findet. Kommen wir, und ihr denkt schon, das Aufbauen, ne? Kommen wir aber jetzt mit zur Ernüchterung, die Bürokratie. Und zwar in der Bürokratie, das ist so ein zweiter Punkt, der einem als Unternehmer begegnet. Wir haben auf der einen Seite als großes Problem, wird in den Umfragen gesagt, Personal. Das ist so das Größte, was mich irgendwie pressiert, was mich belastet. Und das Zweitgrößte, was meistens gesagt wird, ist die Bürokratie. Und in der Bürokratie im ersten Moment, ja, es stimmt, schauen wir uns das an, so 2011 bis jetzt ungefähr, wie viele als bürokratisch empfundene Änderungen wir haben. Energieeinspeiseverordnung, Mindestlohn, E-Vergabe, bis nochmal Mindestlohn, bis Gebäude und so weiter und so fort. Gefühlt, und man kann das jetzt auf die Ärzteschaft legen, es sind gefühlt immer mehr Gesetze, wo man irgendetwas dokumentieren muss, wo man irgendetwas ausfüllen und hochladen muss, wo man irgendetwas zurückschicken muss. Das ist alles richtig. Stimmt aber auch, dass im Verhältnis zum Umsatz, wenn wir jetzt mal 2012 bei 100 anfangen und mal die ganzen, sozusagen den Aufwand im Verhältnis zum Umsatz sehen, was wir an Bürokratie machen, ist es sogar gesunken. Das heißt, es ist nicht so mitgewachsen, wie insgesamt das Volumen gewachsen ist. Es ist aber auch so, dass Bürokratie ja nicht irgendwie Gott gegeben ist. Es ist so, dass man versucht, in der Bürokratie die Klammer immer um etwas herumzuziehen. Ich nehme gerne immer das Beispiel einer Straße. Da hinten ist die Straße, ich will sie überqueren. Ich bin gesund, habe gesunde Augen, gesunde Ohren, ich gehe rüber. Der nächste ist gehandicapt, ist in einem Rollstuhl. Der braucht vielleicht eine Ampel. Und derjenige, der blind ist, braucht ein akustisches Signal. Ja? Das heißt, es werden auf einmal ganz viele Formen dazu gepackt, dass man die Klammer immer weiterziehen kann. Dass man nicht nur für die 80% Gesunden was macht, sondern für 100%, also sozusagen für alle. Aber es ist wahr, die Bürokratiekosten waren schon höher, die sinken. Sie ist entstanden, um einen Ausgleich zu sorgen. Und das Beispiel finde ich immer passend zu nehmen. Jeder will schnell sein Haus bauen oder irgendetwas anderes. Und in dem Moment, wo ich was bauen will, da habe ich eigentlich gar keinen Bock, dass jemand da irgendwie seinen Einspruch erheben kann und sagen kann, will ich nicht und dies und das. Aber in dem Moment, wo der Nachbar mal sein Carport bei mir ransetzt oder ich sehe es nicht mehr oder ich sehe, er baut da die Terrasse hin, wo er garantiert immer grillt und das zieht rüber, weil wir so oft Westwind haben. Oder wenn Tesla die Fabrik erweitern will, dann sind wir alle glücklich, dass wir einsprechen dürfen, dass wir es behindern können. Aber um der Vollständigkeit halber auch zu sehen, wenn wir etwas machen sollten. Und die Bundeszahnärztekammer hat ja so einen Katalog ausgebracht, Vorschläge zum Bürokratieabbau. Also es ist eine Lektüre, müsst ihr euch mal anschauen. Müsst ihr wirklich mal runterladen, Bundeszahnärztekammer, euch das mal anschauen. Guckt das wirklich mal mit Geist durch, 5 Minuten. Das hier sind aber Regeln, die meines Erachtens funktionieren könnten. Entweder haben wir einen Bürokratiestopp, da gibt es keine neuen Initiativen und auch die Berichts- und Dokumentationspflichten werden nicht weiter ausgeweitet. One-in-two-out-Regel, das hatte Donald Trump mal eingeführt, als in seiner ersten Präsidentschaft hat er gesagt, für jedes Gesetz, das er unterzeichnet, müssen 2 andere gestrichen werden. Das hat so semi-gut funktioniert. Dann das, was wahrscheinlich funktioniert, ist die Digitalisierung, dass man sehr, sehr viele neue Sachen erstmal sagt, es muss vollständig durchdigitalisiert werden, sonst wird es nicht in Kraft gesetzt als Gesetz. Und es muss wie CO2 einer Messbarkeit unterliegen. Führen wir das zurück zu unseren Zahnarztproblemen hier in Deutschland. Wir haben ja die Zielsetzung oder die Bundeszahnärztekammer und die KZVB, Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. Der Auftrag ist, wir müssen eine flächendeckende Versorgung sicherstellen. Und die Ansätze sind zum Beispiel Trägermodelle von Zahnarztpraxen erweitern, eine asymmetrische Budgetierung, zum Beispiel in Sachsen an der Stelle XYZ, wo keiner mehr hingeht, da gibt dann überall der sechsfache Abrechnungssatz oder so. Und eine Kassenzulassung wird erteilt, nachdem man sozusagen so eine Art Zivi-Jahr für diejenigen, die in Deutschland kostenlos studiert haben, in einer entsendeten Region ableistet. Das können alles so Sachen sein, ob die Ideen jetzt gut sind oder nicht sind. Ich habe einfach mal was runtergeschrieben. Aber wie setzt man denn diese Ideen um? Durch Bürokratie. Es müssen Verordnungen geschrieben werden, es werden Richtlinien geschrieben, es muss jemand eingestellt werden, der es überprüft, in jedem Bereich und so weiter. Das heißt, bei dem Thema Bürokratie muss man sich anstrengend zu hinterdenken, was eigentlich damit erreicht werden soll. Und wenn eine Zielsetzung ist, dass wir flächendeckend versorgen wollen und kein Maximalkapitalismus, dass alle an den einen Ort hingehen, dies und das, wenn wir es ein bisschen gleich verteilen sollen, dann wird es Verordnung geben. Und die werden wir wieder als beschwerlich empfinden. Dafür wollte ich ein bisschen Sensibilität schaffen, weil das, glaube ich, auch ein überraschender Punkt ist zum Unternehmertum, dass es im ersten Moment ernüchternd scheint, im zweiten aber häufig notwendig ist, für eine relativ weiterentwickelte Demokratie spricht. Man kann auch über den Punkt kommen, aber schlussendlich gehört es dazu und ist gar nicht so wild. Mein persönlicher Rückblick. Ich habe in der Bankkaufmann gelernt, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich habe in Atlanta, in den USA, habe ich in der deutsch-amerikanischen Auslandshandelskammer gearbeitet und habe dort so kleine und mittelständische deutsche Unternehmen mit begleiten dürfen, ihren Markteintritt in den USA zu machen. Da habe ich dann irgendwann mal so die großen Player der dentalen Welt, so Patterson und Henry Schein und so kennengelernt. Und das fand ich super spannend. Und dann habe ich mir gedacht, daraus machst du vielleicht dein Unternehmen. So wie du hier die Zahnärzte in den USA kennengelernt hast, mit dem Wissen, vielleicht kannst du das ja dann irgendwie transferieren. Das war 2004, bin ich dann zurückgekommen, habe dann beim Softwareunternehmen angefangen und habe dann 2006 Opti gegründet. Und weswegen ich das gegründet habe, und es ist immer leicht, im Nachhinein sozusagen diese Verbindungspunkte des Lebens zusammenzuführen und dann eine schöne Story draus zu machen. Im Vorhinein weiß man das nie. Aber im Nachhinein, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist das Setzen von Schwerpunkten in spannende Sachen machen. Die Opti Summer School ist für mich eine super spannende Sache. Und die Einflussnahme auf gewisse Sachen haben. Mit Vertretern sprechen, Leute zu überzeugen, das Richtige zu tun. Das waren die Sachen, die mich irgendwo geprägt haben. Wenn ihr da mal was zu hören wollt, dann schaut mal rein in den Podcast. Da einmal die Woche gebe ich da meist sinnvolle Ratschläge oder meine Gesprächspartner. Klappt nicht immer, aber ich würde sagen häufig. Aber in meinem persönlichen Rückblick möchte ich euch dann auch so ein bisschen an den Sachen teilhaben lassen, die mich sehr gehindert haben und die mir sehr viele schlaflose Nächte bereitet haben und die ich jetzt heute anders machen würde. Also der erste Punkt ist der Zeitpunkt meiner Selbstständigkeit machen. Meine finale Selbstständigkeit, mein erster kleiner Schritt war 2006, final war es 2017, das war viel zu spät. Man wird irgendwann träge, man sagt, ich möchte erst nochmal das erledigen und dann muss das erledigt werden und dann wäre das doch noch schön. Und ach so, Urlaub 2-3 Mal im Jahr ist ja auch super. Also man schiebt es immer irgendwie vor sich her. Und da würde ich sagen, im Nachhinein betrachtet, 10 Jahre früher wäre viel, viel schlauer gewesen. Dann würde ich sagen, zu jedem Zeitpunkt meines Lebens war meine finanzielle Bildung nicht ausreichend. Ich habe Bankkaufmann gelernt, habe Betriebswirtschaft studiert. Da müsste man formell annehmen, dass man ein bisschen Ahnung hat. Ich würde sagen, nein, hat man dann immer noch nicht. So viele Sachen habe ich erst schmerzlich erfahren, habe ich erst erfahren, als ich mich richtig intensiv mit diesen Sachen beschäftigt habe. Dass die Europäer sagen insgesamt, so knapp über 60%, die sind finanziell nicht gebildet. Ich würde sagen, 90% sind nicht gebildet, weil viele meinen, weil sie irgendwie verstehen, wie ein Sparkonto und ein Depot funktioniert, dass man finanziell gebildet ist. Ich würde sagen, grundsätzlich ist fast jeder ungebildet. Und da hätte man sehr, sehr viel früher einen größeren Schwerpunkt draufsetzen müssen. Was ist Geld? Wie entsteht Geld eigentlich? Wie ist die Wertschöpfung? Was sind Zinsen? Was sind Zinseszinsen? Was bedeutet das, wenn ich 7.000 Euro zur Geburt eines Menschen anlege? Wie viel Geld hat der mit 60? Über 1 Million. Damit können alle Versorgungs-, Gesundheitsleistungen von einer Person für den Rest seines Lebens ab 60 behoben werden. Es gibt so viele Sachen von den Finanzierungsarten, wie man schlau finanziert, wie man Unternehmen konstruiert. Und das war bei mir nicht ausreichend. Und diese Empfehlung kann ich jedem weitergeben. Jeder, der meint, er ist finanziell gut gebildet, das würde ich erstmal mit einem Fragezeichen versehen, aus ganz eigener Erfahrung. Meine größte Überraschung ist, und das ist auch immer so, ich weiß nicht, ob ihr so etwas auch manchmal fühlt, man denkt immer, man weiß schon eine ganze Menge. Und irgendwann, wenn man dann mit Leuten spricht, dann kommt man erst drauf, oh Gott, das habe ich ja alles gar nicht gewusst. Ich denke, Bildung macht mit ganz großem Abstand den größten Unterschied. Ihr müsst die Platine richtig zermartern. Ihr müsst da richtig was reintun. Ihr müsst euch mit richtig schlauen Leuten unterhalten. Hört euch niedrigschwellig Podcasts an, die gut sind. Besucht Kurse, die euch schlauer machen. Arbeitet mit Leuten zusammen, an denen ihr wachsen könnt. Die Bildung macht den Unterschied. Und ich denke auch immer so, man hat eine Finanzierung, man geht irgendwo rein, aber macht so viel Fehler bei all diesen Punkten, weil man einfach so viel nicht weiß. Dann die Überraschung, wer hat es nicht erlebt, Emotionen verführen. Man denkt immer, wenn irgendwas passiert, der und der, also bei den Mitarbeitern ist schwanger oder hört auf, dies und das, es geht nicht mehr weiter, es ist alles ganz schrecklich. Es ist nie so schlecht, wie es aussieht. Und es ist auch nie so gut, wie man sich das irgendwie ausmalt. Es ist irgendwie so ein bisschen der Zwischenweg. Das ist nach oben und unten, ist alles hier bei uns abgepuffert. Wir sind nicht in Nordkorea. Es ist alles fein. Es ist nie so schlimm, wie es irgendwie mal ausschaut. Es wird nie so schlimm und es ist auch nie, ehrlich gesagt, so gut. Man ist von der ersten Emotion, wie so verliebt sein, kann man das sagen, ist man immer ein bisschen verführt. Die Langsamkeit ist eine weitere Überraschung. Zum Beispiel, wenn wir in eine Praxis reingehen und gucken, wo sind da die Potenziale? Es ist meist nicht das eine große. Es sind 20, 30 kleine Punkte. Es ist fast immer, sind es viele kleine Punkte. Und diese vielen kleinen Punkte, die muss man kontinuierlich abbauen. Ihr wächst kontinuierlich. Lebenszyklus. Man wächst kontinuierlich. Man ist nicht wie irgendwie Dünger auf einen und ist mal von einem Tag auf den anderen groß. Man wächst kontinuierlich. Das heißt, das Leben hat eine gewisse Langsamkeit. Euer Job, eure Zahnarztpraxis wird eine gewisse Langsamkeit haben. Und man kann es auch gar nicht über den Bann brechen. Man muss sich dann einen Plan machen, muss es peu à peu abarbeiten. Also mein größter Gewinner für mich persönlich ist, dass ich mich komplett überflüssig gemacht habe. Ihr habt es ja vielleicht diese Woche gesehen. Ich bin komplett überflüssig. Mich braucht keiner für irgendetwas. Und wenn ich was mache, ist es meistens verkehrt. Radtour, die Leute verletzen sich, ich denke nicht an die Helme, ich weiß nicht, wann wo was anfängt und so weiter und so fort. Ich bin hier der größte Idiot. Und alle meine Mitarbeiter sind in ihrer Spezialdisziplin deutlich besser als ich. Ihr habt das ja am Montag oder so gesehen. Also wenn ich jetzt nicht aufgetaucht wäre, vermisst hätte mich keiner. Und das ist auch gut so. Und ich habe für euch ein paar Entscheidungshilfen mitgebracht. Ich habe eigentlich noch ein paar mehr, aber das sind die Sachen, die wirklich die besten meiner Entscheidungshilfen in meinem Leben waren. Und wir haben so viele Praxen begleitet und ich sehe immer wieder Muster. Und wenn ich meine Podcasts führe, ich habe 250 Podcasts jetzt geführt, ich sehe immer wieder Muster, die gleich sind. Und das sind eigentlich immer die, die passen. Der erste Punkt ist, ich hatte auf der Radtour, ich war diese Woche mitten im Fokus für diese Präsentation, deswegen habe ich immer mal wieder bei der Radtour mit Leuten über diese Sachen schon gesprochen, also fühlt euch nicht gelangweilt. Aber ich finde es sehr wichtig zu entscheiden zwischen Eintür- und Zweitür-Entscheidung. Das Bild ist ganz einfach, also ich bilde immer Narrative über Bilder. Man geht in einen Raum rein Man hat eine Tür, einen Eingang, man geht rein. Wenn man keine Tür wieder raus hat, ist es eine Eintürentscheidung. Eine Eintürentscheidung ist, ich wähle einen Standort einer Praxis aus. Ich unterschreibe langfristige, relevante Verträge, die mich ganz, ganz lange irgendwo ranbinden. Zum Beispiel, ich kaufe ein Gebäude, wo ich meine Praxis reinnehme. Habe ich da eine zweite Tür raus? Kurzfristig nie. Ich bin gebunden. Ich muss dann in diesem Raum bleiben, muss das Beste draus machen. Und die Zweitürentscheidung, das sind die, ich stelle einen Mitarbeiter ein, okay, wenn es nicht passt, komm, dann war es das. Ne? Ich kaufe das falsche Software-Tool, gut, dann schaffe ich es dann irgendwann wieder ab. Ich vertraue der falschen Marketingagentur, gut, dann ist das Geld mal ausgegeben und es ist weg. Die Entscheidung kostet ein bisschen Geld, aber die machen nichts kaputt. Und deswegen habe ich immer die Empfehlung, und das kann ich jedem empfehlen, lasst euch Zeit und setzt Fokus auf die Eintürentscheidung. Richtig intensiv damit beschäftigen, alles hinterfragen. Und bei den Zweitürentscheidungen zählt als Unternehmer die Schnelligkeit. Ihr entscheidet. Und wenn es nicht gut ist, entscheidet ihr anders. Ihr könnt durch die Hintertür wieder rausgehen. Das hat mir, nachdem ich das begriffen habe, wahnsinnig geholfen. Und es hilft sehr, sehr vielen Leuten, die das agieren. Das ist wirklich man ist ein guter Unternehmer, aus meiner Sicht, wenn man das ein bisschen beherzigt. Wisst ihr eigentlich, was Unternehmer heißt? Unternehmer ist nichts anderes als ein Entscheider. Unternehmertum ist das Management von Entscheidungen. Das heißt, wenn man sagt, also zum Beispiel die Kassen sagen, eine Zahnarztpraxis ist keine Unternehmung. Das ist aus meiner Sicht grundfalsch. In dem Moment, wo ihr einen Arbeitsvertrag unterschreibt, Mietvertrag unterschreibt, irgendetwas kauft, ihr trefft eine Entscheidung. Und Unternehmertum ist nichts anderes als Entscheidung treffen. Und für diese Entscheidung logischerweise verantwortlich sein. Es gibt auch Leute, die für ihre Entscheidung nicht verantwortlich sind. Dann hättet ihr in eine Poliklinik in der ehemaligen DDR gehen müssen. Da wurden Entscheidungen getroffen, man war aber nicht für die Ergebnisse verantwortlich. Vermeidung. Also, wie ich Entscheidungen treffe, habe ich gesagt. Was ich vermeide ist, auch das ist Emotion verführt, das Naheliegende macht man. Wenn mein Bruder gut pflastern kann, dann pflastert er mir die Auffahrt oder macht mir irgendwie den Garten. Das heißt, man nutzt immer so Family und Friends, um einen irgendwo zu helfen. Ich habe das gestern schon angesprochen beim Grillen. Ich halte das im Unternehmerleben für brandgefährlich. Ihr müsst euch mit den besten Leuten umgeben. Ihr müsst diejenigen fragen, die richtig Erfahrung haben, die diese Situation erlebt haben und die euch einen guten Rat geben. Und nicht diejenigen, die euch einen billigen Rat geben. Eure Familienfreunde meinen es immer gut mit euch. Werden euch nie was kosten, außer ein Taschentuch, ein paar Tränen oder ein paar Bier oder vielleicht ein gemeinsamer Urlaub. Aber das sind schlussendlich billige Entscheidungen. Wenn ihr euch richtig helfen lassen wollt, in der jeweiligen Situation, wo ihr euch befindet, müsst ihr zu einem richtig guten Fachmann, Fachfrau, ihr müsst zu jemandem gehen, der seine Disziplin beherrscht. Zur Einschätzung. Ganz viele Situationen, es geht euch sicherlich ähnlich, kann man nicht immer einschätzen. Was mir hilft, ist immer, ich schaue mir die Incentives an. Das heißt, was triggert das? Warum sollten diejenigen das machen? Denn normalerweise heißt es, show me the incentives and I tell you the outcome. Und da ist sehr, sehr viel dran. Für das Feedback für euch persönlich. Es ist ganz wichtig und da ist die Familie und Freunde, dafür sind sie gebraucht. Ihr braucht so eine Art Kittchenkabinett, so nenne ich es immer, so ein paar Leute um euch herum, die euch ein ehrliches Feedback zu euch geben. Die zu euren Sachen, die euch sagen, okay, das war wirklich nicht gut. Damit hast du jemanden verletzt. Damit hast du nicht etwas Gutes für die Situation zu beigetragen. Dafür braucht ihr Leute um euch herum, die eure ehrlichen Feedbackgeber sind. Mein Lieblingsthema Bildung. Ihr könnt euch gar nicht genug bilden. Ich habe mir so vorgenommen, ich mache so 14 Stunden Fortbildung die Woche, Aber das ist auch mein Job. Ich versuche hier Wissen zu vermitteln und brauche das auch immer für den Podcast. Das ist möglicherweise bei euch ein bisschen weniger, aber es ist ein erheblicher Teil eures Berufslebens, ob ihr Angestellte bleiben wollt oder ob ihr die tolle Chance des Unternehmertums angehen wollt. Ihr müsst feste Zeiten, feste Pattern für euch entwickeln, wo ihr Bildung konsumiert. Podcast ist super barrierearm, Autofahrten, beim Sport, Fahrradfahren, wo auch immer. Macht euch das zum Habit, da das zu hören, um euch davor zu bilden und andere Sachen. Und schlussendlich, und das ist, glaube ich, den habe ich gar nicht eigentlich für mich selber entwickelt, sondern das ist eigentlich der Punkt, den ich über die Jahre bei Zahnärzten und Zahnärztinnen gesehen habe. Es wird neben der einen großen Sache, die in der Praxis falsch läuft, der man gesagt bekommen will, wird auch immer nach dieser besonders spektakulären neuen Sache, nach dem neuen spektakulären Gerät, nach dem neuen fancy Stuff irgendwie gesucht. Aber es ist meist das Langweilige, was den Wert der Praxis steigert, was die Praxis besser macht. Es ist meist das scheiß Langweilige, beispielsweise QM, was die Praxis besser macht. Es sind die Prozesse, die leicht angepasst werden, die Praxis besser machen. Es ist die Effektivität in den Sachen, wie man auch, wenn man in QM eine Vorgabe ist, wie man das lebt oder wie man das verbessert, die Praxis besser machen und den Wert und das Einkommen erhöhen. Meine Erfahrung in einem Satz, und das ist so ein bisschen mein Leitmotto geworden, you can have it all. Aber der Satz steht ja nicht alleine, sondern hat einen zweiten Satz. Und der heißt, but not all at once. Das heißt, ihr müsst kontinuierlich an den Dingen arbeiten. Familie und Beruf übereinander zu bringen, ist gleichzeitig meist nicht gut möglich. Egal, was immer so erzählt wird, das interessiert mich mittlerweile überhaupt nicht mehr, weil es meines Erachtens ganz häufig nicht stimmt. Es sind immer, dass man Fokuszeiten hat für gewisse Sachen und dann hat man wieder Fokuszeiten für andere Sachen. Neueste arbeitstechnische Untersuchung aus dieser Woche gerade, die Fortune 500 Unternehmen in den USA untersucht haben. Wann jemand gut etwas macht, ist immer dann, wenn jemand eine konkrete Aufgabe hat und nicht fünf. Dann sind die Mitarbeiter, dann ist man selber am allerbesten. Das heißt, wenn man alles versucht, auf einmal zu erschlagen, ist man nicht mehr das Beste von einem selber. Aber das kostet Zeit, das mit Partnerinnen und Partnern zu besprechen. Im Unternehmen kostet das Zeit, das zu definieren. Aber meistens hilft das sehr stark weiter, dass einem das bewusst ist, dass auch andere das nicht hinkriegen. In dem Sinne, das war's von meiner Seite. Wer diese paar Slides haben will, gerne an mich bei Fragen. Her damit, beantworte ich. Ansonsten vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, ich hoffe, euch hat diese Keynote gefallen. Ich versuche immer so ein bisschen zugespitzt zu formulieren, so ein bisschen zu provozieren. Das hilft mir manchmal, die Aufmerksamkeit der Zuhörer einfach mehr für mich zu gewinnen. Denn ich möchte immer auf Punkte hinführen. Ich möchte hinführen, was gut für einen ist und was einem wahnsinnig hilft. Also schreibt mir doch, wenn ich euch auf diese Punkte hingeführt habe, schreibt mir so gerne. Ich höre immer ganz gerne Feedback. Gebt mir gerne gutes Feedback bei iTunes, das hilft mir beim Algorithmus. Also, wenn euch es gefallen hat, investiert die wirklich 20 Sekunden und schreibt das vielleicht mal bei iTunes rein. Alles andere gerne auch per E-Mail an mich. Ich freue mich, wenn es euch irgendwie, ja, touchiert hat. Und ansonsten viel Spaß und bis zur nächsten Episode. Danke fürs Zuhören. Ihr und euer Christian Henrici. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.